Deutschlandfunk.
Es ist ein extrem ansteckender Erreger.
Die infektiöse Dosis, also die Menge, die man von dem Virus braucht, in Anführungsstrichen, um zu erkranken, die Menge liegt bei 5 bis 10 einzelnen Viren. Das ist praktisch nichts.
Es geht um das Ebola-Virus. Eine relativ seltene Form davon ist vor über 2 Monaten in der Demokratischen Republik Kongo ausgebrochen. Thomas war für Ärzte ohne Grenzen zuletzt vor Ort.
Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nie Angst gehabt hätte bei den Hilfseinsätzen.
Wie Thomas den Menschen geholfen hat und was passieren muss, damit dieser aktuelle Ausbruch eingedämmt werden kann, das ist unser Thema heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hey. Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Darauf schauen wir in diesem Podcast. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Donnerstag, der 9. Juli.
The death toll from the Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo is continuing to climb, with concerns over the spread of the virus to other nations.
Ebola deaths and cases in the Congo are rising as frontline workers threaten to go on strike.
The World Health Organization has since declared the Ebola epidemic a, quote, public health emergency of international concern.
Mehr als 1700 Ebola-Fälle hat die Regierung der Demokratischen Republik Kongo in Zentralafrika inzwischen bestätigt. 600 Menschen sind bereits gestorben. Im Frühjahr ist dort der sogenannte Bundibugyo-Erreger ausgebrochen. Das ist ein Ebola-Erreger, für den es noch keinen Impfstoff und keine Therapie gibt. Und er ist vor ein paar Tagen von seinem letzten Hilfseinsatz zurückgekommen.
Ich bin Thomas Perisch, Facharzt für Allgemeinmedizin, arbeite jetzt für eine Fachberatung im Bereich Epidemie-Pandemie-Prävention und hin und wieder gehe ich für Hilfseinsätze raus mit Ärzte ohne Grenzen.
5 Wochen war Thomas in der Provinz Südkivu in der Demokratischen Republik Kongo im Einsatz. Die Region liegt ganz im Osten des Landes, ist längst nicht so betroffen wie der Nordosten. Aber auch in dem Gesundheitszentrum, in dem Thomas gearbeitet hat, gab es Dutzende Verdachtsfälle und einen bestätigten Ebola-Fall. Wenn Thomas da als Arzt Patientinnen und Patienten behandelt, was genau trägt er da?
Ich habe da eine Schutzkleidung an, das heißt, muss ich das vorstellen, von Kopf bis Fuß, man hat eine Schutzhaube an, Schutzbrille, eine Art Schnabelmaske, FFP2-Maske nennt sich das, einen gelben Plastik-Overall, Gummischürze, 2 Paar Handschuhe und Gummistiefel. Das Ganze ist sehr safe, ist einem klaren Protokoll unterworfen fürs Ankleiden und Auskleiden. Allerdings kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass einem da unglaublich warm drin einfach wird. Also ich persönlich, sage ich ganz ehrlich, halte da nicht länger als 1 Stunde drin aus.
Wie lange dauert das, so diese ganze Schutzausrüstung überhaupt anzuziehen?
Also das Ankleiden geht recht schnell, wenn man geübt ist, in, ich sage jetzt mal, 5-6 Minuten. Mhm. Wenn die Materialien alle vorhanden und einwandfrei sind. Also man inspiziert natürlich nochmal die einzelnen Komponenten, ob der Overall intakt ist und so weiter.
Dass da wirklich nirgendwo ein Loch irgendwie drin ist oder eine Lücke oder so?
Mhm, genau.
Und Auskleiden, wie lange dauert das?
Das dauert länger, also ich würde jetzt sagen, also wenn man es sehr sorgsam, ruhig und von den Schritten kontrolliert macht, wozu man ja deutlich angehalten ist, würde ich sagen 5 bis 8 Minuten. Es ist ein sehr aufwendiger Prozess, wo man wirklich Schritt für Schritt die einzelnen Komponenten auszieht, sich immer wieder zwischendurch die Hände desinfiziert und höllisch aufpassen muss bei den Schritten, gerade dass keine Verschleppung des Erregers gerade in den Gesichtsbereich stattfindet, weil der Gesichtsbereich ist besonders, sage ich mal, verwundbar, weil der sitzt natürlich mit Augenschleimhäuten, Nasenschleimhäuten voller Schleimhäuten, wo halt das Virus eintreten könnte.
Und warum ist das so wichtig, dass ihr da so genau schaut, wenn man sich das Virus und seine Verbreitung und wie es auch übertragen wird, mal anguckt?
Es ist so, dass das Virus einerseits schon einen direkten Kontakt über eine Körperflüssigkeit, zum Beispiel Blut, Speichel, mit einer offenen Hautstelle, also einer Wunde oder einer Schleimhaut braucht. Also es ist jetzt kein Virus, was jetzt, also anders als bei Corona, durch die Luft schwirrt, ne? Aber jetzt kommt das große Aber, die infektiöse Dosis, also die Menge, die man von dem Virus braucht, in Anführungsstrichen, um zu erkranken, die Menge liegt bei 5 bis 10 einzelnen Viren. Das ist praktisch nichts. Das ist eine unglaublich niedrige Menge. Okay. Und deswegen muss man so aufpassen.
Wie viel Angst hat man, während man dort ist, sich selber anzustecken?
Ich muss gerade sagen, also Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich nie Angst gehabt hätte bei den Hilfseinsätzen, weil jetzt speziell diesem Einsatz in der Demokratischen Republik Kongo war Angst relativ gering. Also einmal, weil ich mich mit dem Erreger doch mittlerweile durch meine Erfahrung gut auskenne und weil das Gebiet in Südkivu, wo ich tätig war, ganz anders als in Ituri jetzt verhältnismäßig ruhig war. Also wir hatten keine Übertragung von Ebola-Fieber jetzt in der Community, in der Gesellschaft groß. Aber bei vergangenen Einsätzen, also Westafrika, wo ich war zum Beispiel, also doch hatte ich stellenweise richtig Angst und habe es immer versucht, dann ein Stück weit als vor allem nützlichen Begleiter zu sehen, dass die Angst nicht in Panik umschlägt, sondern dass ich einfach einen Respekt vor dem Virus bewahre und dabei rational bin.
Ihr habt ja auch eine Frau behandelt, die an Ebola erkrankt ist. Was für Symptome hat man dann, wenn man wirklich erkrankt?
Also man hat anfangs Symptome, die, ich sage jetzt mal, nicht so richtig Fisch, nicht richtig Fleisch sind, also ganz unspezifische Infektsymptome mit Fieber, Schüttelfrost, oft Muskelschmerzen, Kopfschmerzen und man ist doch oft unglaublich abgeschlagen. Mhm. Und was sehr typisch ist, ist ein plötzlicher Krankheitseintritt mit diesen Symptomen. Das ist die sogenannte Dry Phase, also trockene Phase. Und das Ganze wird dann abgelöst nach circa 5 bis 8 Tagen durch eine sogenannte Wet Phase, also feuchte Phase, in der dann Magen-Darm-Symptome, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall dazukommen, zum Teil auch Blutungen dazukommen. Und das ist natürlich dann, wo Körperflüssigkeiten, wie zum Beispiel dieser Durchfall, ausgeschieden wird, was die Patientinnen und Patienten unglaublich infektiös, also ansteckend macht.
Was hat den Ausschlag gegeben, dass die Frau, die ihr behandelt habt, Ebola überlebt hat?
Also ich glaube, es war einmal ein Stück weit Glück. Also ich sage einmal so, jeder Körper ist verschieden. Mhm. Also manche Menschen schaffen es von sich aus, besser mit dem Virus fertig zu werden. Dann hat sie darüber hinaus deutliche unterstützende Behandlungen erfahren, eben mit Antibiotika, Antimalariamitteln, Infusionen zur Kreislaufstabilisierung. Aber ja, doch, wir haben getan, was wir konnten und konnten die Patienten erfreulicherweise dadurch sehr gut stabilisieren. Also sie konnten wirklich klinisch kerngesund entlassen werden.
Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Moment, der einem selber irgendwie doch dann auch mal Hoffnung gibt, oder? Wo man denkt, boah ja, deswegen mache ich das hier.
War für mich ein sehr intensiver, sehr schöner Tag. Also ich hatte so gemischte Gefühle. Einerseits dachte ich, ja, ob sie nicht ein Stück weit überfordert ist mit der Situation, dass jetzt eine riesen Entlassungszeremonie stattfand. Ich war bei der Zeremonie auch dabei. Andererseits, ich muss sagen, ich war extrem gerührt und ich fand es wunderschön.
Wie tödlich ein Ebola-Ausbruch verläuft, das hängt vom Erreger ab, ob es schon eine Impfung dagegen gibt und wie die medizinische Versorgung ist, sagt Thomas. Wenn es nur wenig Behandlungsmöglichkeiten gibt, dann kann es sein, dass 70-80% der Erkrankten sterben. Bei einer sehr guten medizinischen Versorgung kann die Sterblichkeit auch deutlich reduziert werden. Die meisten Ebola-Fälle gibt es bei dem aktuellen Ausbruch in der Provinz Ituri im Nordosten. Das ist eine Region, die seit Jahren von bewaffneten Konflikten und Gewalt geprägt ist. Die Sicherheitslage ist dementsprechend schlecht und viele Menschen sind auf der Flucht. Und was das alles für diesen Ebola-Ausbruch bedeutet, das kann sie uns genauer einordnen.
Ja, ich heiße Navina Kotor. Ich lebe seit 5 Jahren hier in Nairobi in Kenia und berichte immer wieder für die ARD aus dem Berichterstattungsgebiet. Das ist Ostafrika, Zentralafrika. Dazu gehört ja dann auch die Demokratische Republik Kongo und Westafrika.
Wenn jetzt irgendwo ein neuer Ebola-Fall entdeckt wird oder wenn auch nur ein Verdacht besteht, was müsste eigentlich sofort passieren, damit sich nicht immer mehr Menschen anstecken?
Im Idealfall müsste sich die Person natürlich sofort bei den Behörden melden und auch in einem Klinikum melden. Die WHO sagt, um diese Krankheit einzudämmen, müssen 90% der Fälle zurückverfolgt werden, um zu sehen, ob sich andere Menschen angesteckt haben könnten. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass selbst wenn man sich angesteckt hat, es etwa 21 Tage dauert, bis man Symptome entwickelt. Mhm. Und diese Symptome sind anfangs sehr ähnlich mit einer Grippe oder einer viralen Erkrankung oder auch Malaria. Das heißt, da vergeht sehr viel Zeit zwischen der ursprünglichen Ansteckung und dem Punkt, wo Symptome ausbrechen, in der diese Krankheit hätte übertragen werden können an andere Menschen. Und wenn es eine effiziente Rückverfolgung gibt, dann ist es möglich, diese Personen nachzuverfolgen und zu isolieren. Wenn das nicht möglich ist, und das ist zurzeit einfach sehr schwierig, weil die Gegebenheiten vor Ort sehr schwierig sind, kann sich diese Krankheit, so wie wir das gerade sehen, weiter verbreiten.
Kannst du uns vielleicht einmal noch mal deutlicher machen, genauer, welche Rolle spielt der Krieg, die gewaltsamen Konflikte, die ja auch dort seit Jahren herrschen, welche Rolle spielen die bei diesem Ebola-Ausbruch?
Ja, wir haben dort sehr viele Menschen, die auf sehr engem Raum in Flüchtlingslagern leben, die immer wieder vertrieben worden sind. Das heißt, es gibt dort sehr schlechte hygienische Verhältnisse, aber auch eine sehr schlechte Gesundheitsversorgung. Hinzu kommt, dass es in der Gegend jetzt nicht nur ein Misstrauen dem kongolesischen Staat gegenüber gibt oder kongolesischen Einrichtungen gegenüber gibt, sondern mittlerweile auch Hilfsorganisationen, weil die Menschen seit sehr langer Zeit das Gefühl haben, dass die Präsenz von Hilfsorganisationen nicht dazu geführt hat, dass sie selbst in einer besseren Lage sind, dass das tatsächlich die Gesundheitsversorgung, die Nahrungsmittelversorgung in irgendeiner Weise verbessert. Mhm. Und hinzu kommt auch, dass mittlerweile Fake News kursieren und so eine Situation entstanden ist, in der es eigentlich ein Informationsvakuum gibt, ein Vakuum an Gesundheitsversorgung und das dazu führt, dass die Menschen einfach sich nicht an das halten, was die Behörden von ihnen verlangen.
Ja, und da spielt ja auch ein Punkt eine Rolle, dass der Nordosten, da gibt's viele Goldminen, da sind viele Internationale auch, die dann nach Gold suchen und dann im Zweifel das Virus ja auch über Landesgrenzen hinwegtragen, ne?
Genau, der bislang größte Ebola-Ausbruch im Kongo zwischen 2018 und 2020 hat in einer Gegend stattgefunden, wo sehr viele Goldgräber arbeiten. Viele dieser Menschen arbeiten unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen, haben wenig Geld, haben keinen Zugang zu wirklich einer richtigen Gesundheitsversorgung. Wenn sie erkranken, reisen sie normalerweise zurück zu ihren Familien, weil sie dort versorgt werden können. Mhm. Und es gab jetzt bereits Fälle von Menschen, wo wir wissen, dass sie Goldgräber waren, dass sie quasi zurückgereist sind, als sie krank geworden sind, um sich dort zu erholen und dort weitere Familienmitglieder angesteckt haben.
Was würdest du sagen, unterscheidet diesen Ebola-Ausbruch jetzt zu vergangenen?
Also das, was der WHO und auch der afrikanischen Gesundheitsbehörde CDC, aber auch Experten Sorgen macht, ist, dass es zurzeit keinen wirklichen Impfstoff gegen diesen Typ des Ebola-Virus gibt. Seit vergangener Woche gibt es eine klinische Testung. Da werden zwei antivirale Therapieverfahren quasi getestet an Menschen in der Gegend. Aber es ist unklar, ob das wirklich funktionieren wird. Das Einzige, was passieren kann, um einen Menschen zu retten, ist, dass die Symptome behandelt werden. Und das muss in einem isolierten Krankenhaus oder in einer auf einer isolierten Station geschehen mit Gesundheitspersonal, das sich schützen kann, sodass es sich nicht selbst ansteckt und diese Ansteckung dann wieder weitergeben kann. Und das ist vor Ort sehr, sehr schwierig. Und wir müssen davon ausgehen, dass die Kapazitäten in den kommenden Tagen oder Wochen erreicht sind und dass es dann noch schwieriger werden wird, die Infizierten zu behandeln.
Was bräuchte es denn jetzt, um diesen Ausbruch unter Kontrolle zu bringen?
Also ich glaube, was sehr wichtig wäre, ist, dass man die Kapazitäten versucht, vor Ort auszubauen. Das versuchen auch Gesundheitsorganisationen. Allerdings ist auch die Logistik vor Ort einfach sehr schwierig. Hilfsorganisationen sagen halt, dass die Straßen einfach sehr schlecht erschlossen sind. Natürlich ist die Sicherheitslage vor Ort nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das, was auch am allermeisten Erfolg gezeigt hat, auch in Nachbarländern, in denen es vereinzelt Fälle gab, ist die Weiterverfolgung. Und die Weiterverfolgung gestaltet sich momentan sehr schwierig und da ist es halt notwendig, dass die Behörden quasi das Personal aufstocken und vielleicht auch versuchen, innerhalb der betroffenen Communities, die von diesem Virus betroffen sind, zu versuchen, an der Weiterverfolgung zu arbeiten.
Die WHO hat ja schon vor Wochen jetzt einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Passiert da international genug? Ist da genug Hilfe da?
Ja, es ist natürlich Hilfe da. Man muss aber auch sagen, dass in der Vergangenheit, letztes Jahr, sehr viele Hilfsgelder gestrichen worden sind, sowohl von Seiten der US-Regierung, die in der Region einer der größten Geldgeber bislang war, aber auch von anderen Geldgebern. Das heißt, dieses Geld muss jetzt erst wieder aufgestockt werden und dann müssen die Teams wieder aufgestockt werden. Und das dauert und es braucht Zeit, es braucht Geld. Und es ist auch in der Demokratischen Republik Kongo quasi ein Land, in dem es so viele unterschiedliche Krisen gibt, dass wir immer wieder hören, dass es schwierig ist, für diese Krise die Geldgeber zu sensibilisieren.
Was die Lage gerade auch nicht unbedingt einfacher macht, ist ein Streik im Gesundheitswesen. Mitarbeitende fordern eine bessere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen, mehr Schutzausrüstung. Aber dass jetzt eine klinische Studie anläuft, wo zwei antivirale Mittel für die Behandlung getestet werden, das gibt zumindest ein bisschen Hoffnung, sagt auch Thomas Perisch von Ärzte ohne Grenzen. Auch wenn er nicht glaubt, dass das jetzt das Patentrezept sein wird, um diesen Ausbruch zu beenden. Ein wirksamer Impfstoff, wie es ihn ja auch schon für andere Ebola-Erreger gibt, der wäre natürlich total wichtig. Das kostet Zeit, Geld, man braucht genügend ProbandInnen, klar. Aber Thomas sagt auch,
da packt mich dann schon manchmal so die Wut oder zumindest Irritation, wenn ich sehe, der wie viel dutzendste Fettsenker, Cholesterinsenker oder Blutdrucksenker von einer Gruppe entwickelt wird. Ne? Hm. Aber das für solche bedrohlichen Infektionserkrankungen, die sieht man ja jetzt in der Demokratischen Republik Kongo, einen riesen nationalen und internationalen Impact haben, dass die Forschung da so hinterherhinkt.
Das war Unboxing News für heute. Das Team dieser Folge, Jan Dahlmann, Ingo Rockenberg, Uwe Bräunig und ich, Rahel Klein. Abonniert den Podcast gern, dann verpasst ihr keine Folge. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.